Wollen wir 1, 2, 3 klatschen?
Hi ihr Lieben, ich muss ja diese Werbesprechnummer noch üben. Ich spreche das jetzt ungefähr zum 10. Mal ein. Ihr könnt uns ab sofort über Steady unterstützen. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes oder geht auf die Website und schaut unter Support. Die Sache ist ganz einfach. Wenn ihr unsere Arbeit mögt und uns unterstützen wollt und dafür sorgen wollt, dass dieser Podcast regelmäßig erscheint, ab mit euch auf Steady und checkt euch ein Paket.
Alles klar. Hallo und mal wieder herzlich willkommen, das zweite Mal zum Kontextur Podcast. Ich bin Katharina Benjamin und ich warte jetzt auf die Stimme von Angelika Hinterbrandner. Hallo Angelika, bist du da?
Hallo Katharina, danke für die professionelle Vorstellung. Herzlichen Dank, dass du nicht vergisst, wie ich normalerweise immer zu sagen, wie wir heißen. Weil wir sind gerade wieder zurück. Nein, gerade stimmt nicht ganz, sind inzwischen auch schon wieder 2 Wochen vergangen, seitdem wir in Luxemburg waren. Heute ist der 1. Mai und der Tag der Arbeit und wir arbeiten wieder an einem Sonntag. Sprechen wir wie beim letzten Mal, ganz in Ruhe am Abend. Hi ihr Lieben, hier ist Angelika aus der Zukunft. Der Podcast-Schnitt findet heute am 5.6. statt, weil es davor leider nicht geklappt hat und es kein Zeitfenster gab, das lang genug war, um den Schnitt unterzukriegen. Außerdem ein kleiner Hinweis. Leider gab es bei meiner Aufnahme ein kleines Tonproblem, deswegen zwickt's hier und da. Ich hoffe, ihr könnt es aber aushalten und wir setzen ein Audio-Setup auf, das wirklich funktioniert und ihr hört uns bald hoffentlich in besserer Qualität und regelmäßig. Also, bis bald. Ja, vielleicht machen wir so einen kurzen Recap-Moment. Wir hatten 2 ganz tolle Panels bei YEAR, dem Young European Architecture Happening. Ein Panel war zum Thema Architekturpublikationen und das zweite war zum Thema Geld in der Architektur, was heute so ein bisschen die Grundlage bildet, würde ich sagen. Und zwar haben wir diskutiert mit ganz vielen tollen jungen Büroinhaberinnen und Büroinhaber und jungen Architektinnen und Architekten. Und eigentlich hätte bei dieser Diskussion auch Eiko dabei sein sollen, ein Real Estate Developer, der mitunter das Festival gesponsert hat. Und ja, die haben abgesagt, weil die arbeiten natürlich nicht an einem Feiertag. Das war der Ostersonntag, glaube ich, an dem der Talk war. Ja, am Sonntag war es. Und genau, wir waren alle am Start, mega früh. Wir haben alle super die Early Morning Hardcore Crew. Um 9.30 Uhr ging's los. Und ja, wir hatten auch tolle Gäste, weil wir haben dann statt den Eiko-Leuten war Maria Maritsch da, die ganz viel zum Thema Bodenfrage und ja, diesen Immobilienlogiken auch arbeitet und inzwischen in Luxemburg an der Uni lehrt. Und auch gesagt hat oder darauf auch Bezug genommen hat, weil wir das natürlich auch im Panel besprochen haben, welchen Einfluss Immobilienunternehmen haben auf Architektur schaffen, dass sich dieser Einfluss dieser Firmen oder großen Unternehmen einfach immer ausbreitet und zwar nicht nur im Sinne von einem Einfluss, sondern auch im Sinne von Planungsleistungen. Also die decken immer mehr ab und sind auch sehr aktiv engagiert im Policymaking. Und das ist schon so der Rahmen, in dem wir uns bewegen werden. Und in Luxemburg hat man das einfach auch nochmal ganz krass gesehen. Wir waren in diesem Neubaugebiet in Espelval. Ich kann überhaupt kein Französisch. Es ist, die Chancen stehen sehr hoch, dass das falsch ausgesprochen ist. Und da sah man schon, was da so abgeht, was für Hütten da so hingestellt werden. Das ganze Viertel ist neu gebaut worden. Und gleichzeitig gibt's aber in Luxemburg die Housing Crisis spitzt sich auch dazu. Die Bodenpreise sind richtig krass. Wer sich zum Thema Boden und Luxemburg einlesen will, dem kenne ich auch den Florian Hertweg, der ebenso an der Uni in Luxemburg unterrichtet, sehr ans Herz legen.
Das schreiben wir auch nochmal in die Shownotes. Und vielleicht können wir doch auch nochmal den reißerischen Titel kurz ansprechen, den wir uns für heute einfallen lassen haben. Und zwar lautet der Real Estate eats Architecture. Und das ist ja irgendwie lustig. Ich glaube, also wir reden ja wie immer öfter auch darüber, aber in Luxemburg haben wir so ein paar Sachen erlebt. Es war auch Thema in dem Panel. Und dann sind die Wochen irgendwie weitere Dinge passiert, die wir irgendwie nochmal so nachbesprechenswürdig fanden. Und ja, ich würde sagen, wir starten rein, oder?
Ja, let's go. Noch vielleicht kurz zu den Shownotes. Das ist heute so eine Testaufnahme, die sehr inhaltlich ist und wir versuchen, das ein bisschen abzubilden in den Shownotes und versuchen, das so zusammenzusammeln, auf was wir alles verweisen. Mal sehen, wie gut das mit dem Inhalt funktioniert. Wir machen das jetzt zum ersten Mal so in diese Richtung und ihr könnt uns auch dann gerne Feedback geben, ob das gut so ist, ob das zu viel ist, ob ihr euch das öfter wünscht. Also lasst uns das einfach auch gerne wissen. Das heißt, wir gehen jetzt aber sofort rein in den Inhalt und springen dafür in vielleicht das Kapitel 2 nach der Intro, und zwar nach Deutschland. Katharina, wie ist denn die Lage in Deutschland so?
Ja, ich glaube, wenn man verstehen will, wie der Einfluss von Immobiliensektor eigentlich sich verändert oder auch gewachsen ist in den letzten 20 Jahren, dann lohnt es sich, ein bisschen näher da reinzugucken, wie tauchen die eigentlich plötzlich in den Parteispendenunterlagenaufzeichnungen auf. Dazu muss man wissen, dass anzeigungspflichtig nur die größeren Parteispenden sind, also ab 70.000 und also bis 800.000, um die geht es. Aber das hatten wir auch schon ein paar Mal, ich glaube im letzten Podcast und auch bei Instagram schon thematisiert. In der letzten Legislaturperiode haben Immobilienhändler und Bauunternehmen fast 80% der veröffentlichten Parteispenden der CDU, also der führenden Regierungspartei, ausgemacht. Und noch interessanter wird es eigentlich, wenn man sich anguckt, wie der Immobiliensektor seit 2000 kontinuierlich mehr gespendet hat. Also waren es 2001 noch etwa 38.500 Euro, hat 2020 erstmal die 1-Million-Grenze überschritten. Das ist eine Angabe von der Linken und wir haben das aus einem Spiegelbericht vom 16. April 2021. Auch das schreiben wir euch wieder in die Shownotes. Vielleicht zitiere ich das auch aus dem Artikel nochmal die Fraktionsvizevorsitzende von der Linken damals, Karin Ley, die sagt, die Spenden der Immobilienwirtschaft an die Parteien haben ein absolut bedenkliches Ausmaß angenommen. Da muss man sich nicht wundern, dass die Regierung dank der Union immer wieder von den Interessen der Immobilienwirtschaft einknickt, statt im Interesse der Mieter zu entscheiden. Genau, also damals hatten wir eine andere Regierung. Das spricht jetzt nicht so sehr darüber, wie das Verhältnis der Immobilienwirtschaft zur SPD ist, zu den Genossen der Bossen. Weißt du da noch was drüber?
Na, ich glaube, was noch ganz grundsätzlich wichtig zu erwähnen ist, dass das, also das Thema Spenden und wo, von wem kommt, wie viel Geld, ist tatsächlich nicht nur im Immobilienbereich ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also es gab die AfD, war letztes Jahr einen Spenden oder mehrere Spendenskandale sogar verwickelt. Im Rahmen der Maskenaffäre in Anführungszeichen gab es auch mehrere Spendenthemen um Jens Spahn, der sich mit unterschiedlichen Personen zum Abendessen getroffen hatte, die dann alle irgendwie 9.999 Euro gespendet haben, das genauso unter der Grenze war, dass man quasi nicht angeben musste, wer diese Personen waren. Also da gibt es sehr viele politische Layer, die in dieses Thema Spenden und Spendenhöhen und ab wann muss man das bekannt geben, mit wem hat man sich überhaupt getroffen, reinspielen. Und soweit ich weiß, das müsste ich aber nochmal nachprüfen, das kann ich vielleicht auch anfügen im Schnitt, gab es da dann auch eine Initiative im Bundestag zu, dass man das quasi transparenter gestaltet, überhaupt diesen Prozess. Ich glaube, dass tatsächlich nicht nur die Parteispenden ein wichtiges Thema sind, sondern ganz grundsätzlich man sich anschauen muss, Und das, ne, da muss ich sagen, da weiß ich tatsächlich noch nicht genug dazu. Das müsste man auch noch mal ausrecherchieren. Welche Institutionen und Verbände gibt es überhaupt? Ne? Also wer macht quasi überhaupt diese Lobbyarbeit? Das bleibt ja auch oft ganz, ne, im Verborgenen, in Anführungszeichen. Beziehungsweise diese Verbände sind super aktiv, aber nicht so sehr für die Öffentlichkeit sichtbar, beziehungsweise die framen sich dann auch gerne als Zentralverbände, übergreifende Organisationen. Also es ist in der Namensgebung ist es auch immer ganz spannend, wie die sich selbst nennen, um quasi so einen Eindruck der Expertise zu vermitteln. Und vielleicht einer dieser Verbände, der da vielleicht hervorgestochen ist oder mir auch letztes Jahr im Diskurs um Wohnbau öfter untergekommen ist, ist der Zentrale Verband oder Zentrale Immobilienausschuss. Die sind eine, ja, Interessensvertretung der gesamten Immobilienwirtschaft, und in der Selbstbeschreibung sagen Sie, dass Sie quasi geeignete Maßnahmen zum Erhalten und zur Verbesserung des wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und politischen Umfelds der Immobilienwirtschaft fördern und schaffen und setzen sich natürlich entsprechend ein, na, als Interessensvertretung für die Mitglieder der Immobilienwirtschaft. Und das kann man auch im aktuellsten Falle ganz, ganz gut sehen. Der ZDA hat, und da zitiere ich jetzt auch, sieht einen dringenden Handlungsbedarf der Politik, nicht weiter zu regulieren, sondern zu entbürokratisieren. Da kann man, ne, sieht man gleich schon noch so einen gewissen FDP-Ansatz. In einem Positionspapier gibt der Verband, ich zitiere weiter, in einem Positionspapier gibt der Verband dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum dazu Impulse. Und das, glaube ich, macht noch mal ganz gut klar, was die eigentlich tun. Die sind sehr aktiv und die schreiben Paper und publizieren PDFs, die dann weitergegeben werden an die Policymaker, also an die Politiker, die quasi aktiv entscheiden, wie soll der Gesetzesvorschlag aussehen. Also diese Handlungsempfehlung bezieht sich ganz aktuell auf dieses Bündnis bezahlbaren Wohnraum, das die Clara Geiwitz als Bauministerin gerade abgehalten hat oder das erste Mal eingerufen hat, bei dem sich auch interessanterweise Menschen aus der Bauwirtschaft und der Politik treffen. Gestalterinnen und Gestalter, sprich Architekten, sind nicht dabei, aber gerade diese Gruppen, die aktiv in der Immobilienwirtschaft gestalten, also die Rahmenbedingungen legen, haben sich da getroffen, um darüber zu sprechen, was sind denn die gesetzlichen Grundlagen, in denen weitergearbeitet wird. Und da ist vielleicht nochmal diese Zahl der 400.000 neuen Wohnungen jährlich, die die Bundesregierung plant, zu nennen, die natürlich ein erhebliches Interesse für die Immobilienwirtschaft sind. Ja, das ist so, ich hoffe, das habe ich jetzt verständlich geframed. Also es geht nicht nur um Spendengelder oder um wohin fließt das Geld, sondern auch, wer hat überhaupt Einfluss auf politische Prozesse und Gesetzesgebung. Und dann gibt es eben sehr viele Verbände und Gruppen, die quasi mit Papieren, mit Studien ihre eigenen Interessen versuchen zu belegen und beweisen und die dann weitergeben an die Bundesregierung oder politische Akteure, je nachdem.
Und also wer ein bisschen mehr Zeit hat, ich mache das ja immer ganz gerne, auf der Seite von ZIA sind auch alle Mitgliedsunternehmen und wieder die Unterverbände alle aufgelistet. Das sind wahnsinnig viele. Wenn man das versteht, versteht man auch, um wie viel Mittel die eigentlich verfügen und wie viele sehr starke Interessen die vertreten. Und dann denkt man ja immer wieder, wo kommen die jetzt eigentlich wirklich vor, wo wir so sind? Aber ich habe sie auch direkt gefunden auf der langen Liste der Partner, aber ganz obendran, also mit die wichtigsten Partner bei der Polis Convention, die ja gerade war. Und ich zum Beispiel, ich finde es total spannend. Also ich gucke mir immer bei Veranstaltungen und auch bei Magazinen und bei Konferenzen immer sofort an, so wie ist die Finanzierungsstruktur. Das knüpft so ein bisschen daran an, was wir auch letzte Woche im letzten Podcast gesprochen haben. Und es ist nun mal so, die Immobilienwirtschaft akkumuliert viel Geld, macht viel Umsatz, machen große Gewinne und die haben einfach die Möglichkeiten, ihr Geld auch überall dorthin zu schicken, wo es ihre Interessen vertritt und ihre und Interessen stützt. Und wir beide arbeiten ja an Universitäten und da bekommt man das ja auch immer mal wieder mit, dass die Universitäten sich in den letzten 20 Jahren so gewandelt haben, so verändert haben, so unter dem Druck stehen, Drittmittel einzuwerben, Forschungsdienstleistungen abzuleisten. Und wenn man sich die verschiedenen Universitäten anguckt, verschiedenen Pressemitteilungen, dann sieht man auch, wie große Unternehmen, also das muss jetzt gar nicht unbedingt nur die Immobilienwirtschaft sein, aber es kann E.ON sein, Volkswagen, wie die ganz gezielt große Beträge an die Universitäten schicken. Und genau, die Immobilienwirtschaft tut das genauso, hat genauso die Möglichkeit, dies zu tun.
Ja, vielleicht kann ich da noch mal kurz einhaken. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant, sich da so Stiftungskonstruktionen anzuschauen. Ne? Volkswagen hat zum Beispiel auch die Volkswagen-Stiftung, die sehr intensiv gewisse Forschungsvorhaben fördert. Also da kann man sich bewerben für gewisse Themen, die fördern dann nur gewisse Themenbereiche. Das gibt es natürlich auch ebenso in der Politik, dass Abspaltungen von politischen Parteien dann in ihrem Sinne Stiftungen betreiben. Aber ganz grundsätzlich diesen Gedanken, oder was du vorher gesagt hast, was du so gerne machst, also das würde ich fast auch gerne als Aufforderung an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen richten. Das ist so ein bisschen wie auf der Uni, wenn man so lernt, Quellen zu checken oder kritisch zu prüfen, wo kommen die Informationen denn überhaupt her? Das ist total essentiell, diese Einordnung zu lernen und sich dem bewusst zu sein, dass gerade im politischen Kontext und gerade wenn es um viel Geld geht, diese Interessen, die man da so vor sich herträgt und framed in Publikationen, in Papern, über Forschungsarbeiten, über Gelder, die an Universitäten fließen, dass das immer eine Färbung hat. Oder zumindest man das kritisch sich anschauen muss, von wem kommt das und welche Ziele gibt's, die da vielleicht dahinter stecken. Also es ist jetzt nicht so, dass man quasi jedem oder jeder oder jedem Unternehmen per se immer gleich was Schlechtes unterstellt. Aber natürlich schwingen gewisse Ideale, politische Positionen, Vorstellungen, Wünsche, wie auch immer. Es kommt so ein gewisses Werte- und Vorstellungsset mit diesen Dingen mit, dass man, glaube ich, einfach kritisch reflektieren muss oder das hilft, einem selbst auch zu verstehen.
Ich hake auch noch mal ganz kurz ein, weil ich würde sagen, diese, was du ansprichst mit den Stiftungen, das ist sehr interessant. Es gibt ja auch gerade bei uns in der Architektur gibt es ja zum Beispiel die Stoh-Stiftung, die auch sozusagen ihr Stiftungskapital aus dem Stoh-Unternehmen hat, die ja überwiegend Dämmstoffe herstellen. Und die haben sich aber mit ihrer Stiftung fast so konträr positioniert und da geht es um Baukultur, alles das, was ja jetzt Dämmstoffe nicht richtig implizieren und mit ganz viel, also die fördern zum unter anderem die Arch Plus, die haben auch die Horizonte gefördert, die fördern ganz oft Vortragsreihen und wenn du mit vielen Leuten diskutierst, dann sagen sie, ja, das ist kein Problem, die Stoh-Stiftung ist was ganz anderes.
Und dieser Graubereich wird, glaube ich, ja, vielleicht inzwischen auch etwas aggressiver verhandelt. Gerade im politischen Raum auf jeden Fall, wenn dann irgendwie Russland und Oligarch, die wenn dann schon solche Worte da dranhängen, dann merkt man schon, die Leute sind extrem nervös und scharren auch mit den Hufen. Also ich bin gespannt, wo sich das auch überhaupt so hinentwickelt. Ne? Also ich weiß nicht, Katrin, vielleicht magst du da nochmal, was ist denn deine Einschätzung dazu? Was denkst du, muss sich da vielleicht ändern oder was wird sich vielleicht ändern? Weil gleichzeitig sehen wir auch, ne, bei Beispielen wie jetzt bei Stoh, die ja super viele Vortragsreihen organisieren, das war zum Beispiel auch auf der TU Graz, da hat Stoh auch immer die Hauptvortragsreihe organisiert. Das können sich ja Universitäten teilweise sonst auch gar nicht leisten. Wie siehst du diesen Konflikt zwischen, was kann man eigentlich machen, weil es gibt so einen großen Kostendruck und auf solche Mittel dann zurückgreifen, die ja an sich irgendwie eine problematische Einbettung heißen?
Ja, tatsächlich bin ich da unentschieden oder unentschlossen. Es ist ja tatsächlich so, dass die Stoßstiftung zum Beispiel echt ein gutes Förderprofil hat, dass da auch so kein anderer reingeht. Die sind auch vielleicht ein bisschen niederschwelliger, weil alles, was es denn so an richtiger wissenschaftlicher Forschung gibt, so wie die DFG oder so, da brauchst du ja als irgendwie studentische Vortragsreihe gar nicht ankommen. Da bist du ja ohne 10 peer-reviewed Veröffentlichungen und einen Doktortitel und einen Professorentitel und eine Habilitierung. Also bist du einfach unerwünscht. Das heißt, für diese Projekte fehlt sozusagen, also meiner Einschätzung in Deutschland, auch eine Forschungsstruktur. Ich kann es nicht richtig einschätzen. Es ist ja, also so wie man es zum Beispiel, das hört man ja immer mal wieder aus dem Modejournalismus oder so kennt, dass es einfach ist, so die Leute, die die Anzeigen zahlen, sagen auch, können, haben halt auch großen Einfluss darauf, was dann im publizistischen Teil stattfindet. Wenn sie sagen, wenn du das jetzt hier nicht erwähnst, dann ziehe ich meine Anzeige zurück. Ich glaube, die Gefahr ist wirklich in dem Moment, wo man sozusagen angedroht bekommt, dass die Fördermittel weggenommen werden, weil dann gehen die Projekte einfach kaputt. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir letztes Mal auch gesagt haben. Wir brauchen eine Initiative, wir brauchen eine Bereitschaft der Architektinnenschaft, solche Projekte auch zu sustainen. Wie sagt man? Also das. Genau, das war ja auch. Also darüber hatten wir auch eine große Debatte in Luxemburg. Da fielen so Sachen wie Publishing as a Hobby, Publishing as a Service. Also, wenn ich es wirklich nur für mich als Hobby mache, dann natürlich auch gar keinen Kostendruck habe, dann klar, dann habe ich das Problem nicht. Aber alle anderen müssen sich halt einfach finanzieren. Und dann ist es halt so, wenn sich halt die Leserschaft nicht berufen fühlt, mehr als ja, danke für die Arbeit, ich denke so viel drüber nach zu sagen, dann geht man halt zu den Akteuren, die bereit sind, Geld auf den Tisch zu legen. Das ist einfach so und das kann man, finde ich, auch niemandem zum Vorwurf machen. Aber natürlich ist da einfach eine. Ja, wie du schon sagst, also das kann auch schwierig werden, je nachdem. Und es ist schon, finde ich, interessant, dass sich die Leute auf, oder dass sich diese Stiftungen auf ganz spezielle Themen setzen, wenn man fragt, warum machen die das? Also warum will so ein WAC über Non-Extractive Architecture reden? So, also wollen die wirklich darüber reden oder interessiert die die Zielgruppe, die sich für diese Themen interessiert? Und da finde ich, ja, das muss man einfach beobachten und das muss man immer wieder besprechen und ja.
Ich glaube, man ist dann auch da super schnell in so einem Branding und so einem Marketing-Gag drin. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal mit Signa dazu, die das ja auch auf ihrer Klaviatur bestens beherrschen. Ich will da gerne noch einen Nachsatz dazu sagen, weil wir haben jetzt sehr viele unterschiedliche Bereiche des Finanzierens aufgemacht. Ich glaube, in der Forschung oder ganz allgemein kann man vielleicht sagen, staatliche Förderung hat sich an einigen Stellen sehr weit zurückgezogen und deswegen sind privatwirtschaftliche Akteure da in diese Lücke vielleicht auch getreten. Na, das ist jetzt vielleicht, ne, das ist eine These, mehr als dass ich das jetzt sofort irgendwo wissenschaftlich mit Daten belegen könnte. Aber was man auf jeden Fall auf der anderen Seite sagen kann oder muss, ist, dass ganz viele Innovationen oder ganz viele Forschungsfortschritte zusammenhängen mit großer staatlicher Investitionen und das ja dann auch oft von privatwirtschaftlichen Akteuren, wie zum Beispiel von Apple oder Google, den großen Technologieunternehmen, wird dann ja immer so getan, als wären sie quasi die großen Innovatoren, die alles vorangebracht hätten. Ganz oft steckt aber hinter solchen großen Erfindungen oder großen Sprüngen eine staatliche Grundförderung. Es gibt immer, Apple wird immer als irgendwie das Beispiel genannt, weil da, oder Facebook ja auch, ne, Mark Zuckerberg, der an einer öffentlichen Universität war, blablabla. Da bringe ich vielleicht noch ein gutes Beispiel mit, das das belegen kann. Aber das ist, glaube ich, auch eine ganz interessante, eine Argumentationslinie, die man mit im Kopf haben sollte, dass Leute aus der Privatwirtschaft dann gerne sagen, ja, aber wir sind ja quasi die Innovationstreiber, die alles nach vorne bringen. Aber eigentlich sind es staatliche Gelder, die quasi die Grundlagenforschung erledigen, damit man überhaupt Schritte nach vorne machen kann. Also nur um das zum Forschungsdiskurs nochmal dazu zu sagen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, wie du vorher schon meintest, dass die Forschungsgelder auch vom Staat bereitgestellt werden und dann diese privatwirtschaftlichen Entwicklungen quasi nur eine Folge davon sind, was eigentlich schon zur Verfügung gestellt wird. Das können wir aber auch rausnehmen, wenn das jetzt überhaupt nicht passt, aber das fand ich noch eine ganz gute Anführung. Und mit dieser Anführung, glaube ich, springen wir wieder ein bisschen zurück in die Immobilienthematik. Das ist jetzt nämlich quasi so unser drittes Kapitel, würde ich sagen. Das große Geld und die großen Immobilien. Katharina, willst du die Einleitung machen zu unserem großen Immobilienkapitel oder soll ich weitersprechen?
Das große Immobilienkapitel. Ja, ich wollte eigentlich dich mal fragen, weil du dich ja ein bisschen intensiver damit auch beschäftigt hast die letzten Jahre. Ich habe irgendwann letztes Jahr gelesen, dass Vonovia und die Deutsche Wohnen fusionieren oder dass Vonovia die Deutsche Wohnen geschluckt hat. Bitte korrigiere mich. Und das waren ja sowieso schon die zwei größten Immobilienunternehmen, die mit denen die meisten Wohnungen gehört hat. Kannst du da das noch mal ganz kurz für mich Licht ins Dunkel bringen und auch für unsere ZuhörerInnen?
Ja, also erstes Mal, ich werde hoffentlich nicht zur Immobilienflüsterin, das ist dramatisch, aber ich finde es tatsächlich sehr spannend, wie diese Geflechte funktionieren, weil die doch einen sehr großen Einfluss haben. Und aber, also ne, ich habe dafür mit angefangen, mich zu beschäftigen, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da dahinter steckt. Und dieser Vonovia-Case ist vielleicht deswegen interessant, weil der zur gleichen Zeit passiert ist, als die Deutsche Wohnen enteignen in Berlin passiert ist und das halt irgendwie total abstrus war, dass die einfach in Berlin zu diesen riesigen Merger machen und quasi ihre Anteile noch größer werden, also jetzt die Anteile von Vonovia. Und die Fusion ist aber erstmal gescheitert, also es hat nicht geklappt. Und dann haben sie es aber irgendwie hingebracht, ich weiß nicht, wie interessant das ist, diesen ganzen Fusionierungsprozess so zu besprechen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass das Bundeskartellamt, na, also es ist quasi so ein Prüfungsprozess findet da statt, ob das überhaupt okay ist oder ob sich auf dem Markt dann die Situation so verschiebt, dass quasi eine Partei zu viel Marktmacht hat. Das war nicht der Fall. Also das Kartellamt hatte damit kein Problem und damit konnten die dann irgendwie sich vereinen, beziehungsweise wo die Übernahme ist dann einfach passiert, so weil sie es machen konnten, nachdem das aber auch zweimal nicht funktioniert hat. Wie findest du, muss man das noch irgendwie genauer erklären oder war das inhaltlich? Okay, gut.
Tatsächlich ist es ja so, also so ist jetzt irgendwie erstmal mein Gefühl, du bist in Berlin, ich bin in Leipzig und auch zum Beispiel durch Kontext für Jobs oder so hören wir ja ab und zu auch mal von Immobilienunternehmen, aber das sind jetzt nie die Vonovia oder die Deutsche Wohnen, sondern es gibt ein paar Unternehmen, die interessieren sich offensichtlich auch für uns, für die Architektinnenschaft, für die Architektenbranche. Und in meiner ganz persönlichen Wahrnehmung wären das folgende drei. Und zwar ist das die Signa Real Estate, dann ist es die Gröner Gruppe oder wie man es hier in Leipzig auch kennt, die CG Group und Euroboden. Wollen wir mal ganz kurz die drei näher beleuchten?
Ja, ich glaube, das sind jetzt so die, das sind ganz interessante Cases, weil es sehr unterschiedlich ist, wie die oder wofür die auch bekannt sind so. Das sind auf jeden Fall so schillernde Beispiele jeweils. Die Signa Real Estate werden die Berliner wahrscheinlich am ehesten vom Hermannplatz kennen. Die sind aber ganz, in einer ganzen Stadt sieht man die. Ich fahre immer, wenn ich die Schönhauser hochfahre, fahre ich da auch an der großen Baustelle vorbei. Die sind sehr aktiv am Berliner Markt. Signa ist oder gehört in unterschiedlichen Besitzverhältnissen einem sehr bekannten Österreicher, dem René Benko. Wenn man den Namen noch nie gehört hat, dann googelt den mal. Man findet da ganz viele Sachen zu. Es ist ein Tiroler, der sich selbst als junger Mann irgendwie so in diese Immobilien, ne, sehr ehrgeizig war und irgendwie unternehmerisch agieren wollte und dann angefangen hat, Dachböden auszubauen in Tirol. Und dann durch diese, ja, durch kluges unternehmerisches Agieren sehr schnell sich ein Imperium aufgebaut hat. Und na, das Kaufhaus Tirol, die Österreicher kennen vielleicht das Kaufhaus Tirol, ist auch ein großes Projekt mit Chipperfield, das gebaut wurde. Das ist, glaube ich, so das erste richtig große auch Architekturprojekt oder na, was man dann mit so einem bekannteren Architekten gebaut hat, seit Signa. Und der hat sich dann über die Jahre einfach wirklich ein riesiges Imperium aufgebaut und ist halt jetzt gerade ist die österreichische das Finanzamt und oder die Strafverfolgung ist hinter ihm her, weil ein paar Dinge nicht so ganz astrein gelaufen sind. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Fall. Ich empfehle dazu, wer sich das im Detail anhören will, Inside Austria, ist ein total großartiger Podcast, der sich mit sehr vielen shady Sachen in Österreich auseinandersetzt. Also es gibt diese drei Episoden zu René Benko, die sind allerdings nicht die einzigsten, sondern der Podcast ist gestartet zum Thema Sebastian Kurz und auch Ibiza-Affäre. Also da werden so die ganzen schmutzigen, die österreichische schmutzige Wäsche wird so gewaschen in diesem Podcast. Und eben René Benko gehört so ein bisschen in diese Riege der schmutzigen Wäsche. Also es ist auf jeden Fall auch, Signa steht so ein bisschen in einem gewissen, sehr merkwürdigen grauen Licht. Man weiß nicht genau, wie diese Unternehmensstruktur eigentlich funktioniert. René Benko hat sich auch selbst in so eine Außenposition selbst verlegt. Also die Struktur, in der es ist quasi, er ist nicht geschäftsleitender Gesellschafter, sondern irgendwie nur noch Teil des Aufsichtsrats, sodass quasi Verantwortungen umverteilt wurden. Das wird im Podcast besser erklärt, als ich das hier jetzt gerade machen kann, auch im vollen Umfang. Auf jeden Fall ist quasi Signa dieses Unternehmen, das agiert in unterschiedlichen Ländern, mitunter eben auch in Berlin. Den Hermannplatz habe ich schon erwähnt. Und ein Thema, das ich vorher auch schon ganz kurz angeschnitten habe, ist diese Art des Marketingsmachens, des Stadtmarketings. Dafür sind die tatsächlich, glaube ich, sehr, ne, was heißt bekannt, weiß ich nicht. Aber wenn man sich das anschaut, und das werden wir nachher noch genauer, dann sieht man, wie gut oder zumindest sehr avanciert sie da auf diesem Feld agieren. Also so viel vielleicht zu Signa, oder hast du, wenn du gerne noch was anzufügen hast, dann bitte füge an.
Genau, ich wollte nur noch kurz anfügen, dass es gibt ja auch die Signa Media GmbH, also das heißt, die suchen ihren Weg in die Medienlandschaft ganz stark und haben auch in letzter Zeit Teile der Funke Mediengruppe übernommen, Teile der Ostthüringischen Zeitung, das ist eine Lokalzeitung. Also das finde ich sehr interessant, dass sie da sozusagen auch diese Brücke bauen oder diesen Arm ausstrecken. Und ich glaube, das sollte man auch ganz genau beobachten, wie sich das zum Beispiel auch zu den Fachmedien so entwickelt, die wir so in unserer Branche haben. Das wollte ich nur noch anfügen. Dann soll ich mal kurz zu Gröner Gruppe überleiten,
Ja,
weil
komm, gib mir CG, der ist ja auch so ein Star.
tatsächlich ist das sozusagen sehr ähnlich. Vielleicht stehen die auch irgendwie so ein bisschen in einer Dynamik miteinander, der René Benko und der Christoph Gröner. In Leipzig sind die sehr präsent. Das Logo ist überall in der Stadt. Es gibt ganz viele Projekte von denen. Man hört auch immer wieder, dass auf den Baustellen von der CG-Gruppe werden Baustellenfahrzeuge in Brand gesetzt. Also da ist auch auf jeden Fall von linken Gruppen, linksautonomen Gruppen, eine große Antipathie in der Stadt zu spüren. Man kann zum Beispiel auch sehen, es gibt ein sehr großes Planungsbüro in Leipzig, das hat über 100 Mitarbeiter. Und dann fragt man sich, Leipzig, warum haben die eigentlich so viele Mitarbeiter? Bis man dann versteht, naja klar, die bauen doch für den Gröner. Ist doch klar, wie sonst? Und bei Gröner ist auch so, der hat sich ebenfalls in Außenposten von diesem großen Gebilde manövriert und hat auch seine eigene Partei gegründet und plant Großes. Und auch da bin ich sehr gespannt, auf welchen Ebenen wir den wiedersehen werden.
Also dazu dem will ich noch kurz anfügen. Mit dem gab es erst vor kurzem, das hatte ich auch bei mir am Instagram-Account geteilt, der war zu Gast im Wirtschaftspodcast der Zeit. Unter dem Titel "Ist das eine Blase?" kann man den finden. Wir machen auch den in die Shownotes. Und da hat er unter dem Titel "Kaufen Sie besser kein Haus" mit der Lisa Niehaus und der Lisa Hegemann, zwei Journalistinnen der Zeit, zum Thema Immobilienblase gesprochen. Also das ist auch ein ganz interessanter Podcast, den ich empfehlen kann.
Der hat auch eine tolle ARD-Doku. Und man ist ja einfach, man ist echt so ein bisschen fasziniert auch davon, was für Dinger der da einfach im Öffentlich-Rechtlichen raushaut. Der lässt sich filmen dabei, wie er sagt, dass wenn ihm das jetzt hier nicht genehmigt werden würde, dann würde er mal jemandem andrauen, nicht mehr die Gewerbesteuer in der Stadt zu zahlen. Und also da sagt man, okay, so kann man offensichtlich operieren, wenn man genug Hebelwirkung hat.
Ja, die Szene im Besprechungsraum ist gerade das Highlight dieser ganzen Doku. Auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Er ist aber schon, ne, er argumentiert schon auch interessant. Im Zeit-Podcast bringt er auch jeden Fall auch die Bodenspekulationen auf den Tisch. Also natürlich jemand, der sich auch auskennt und der um die Dynamiken weiß. Und sagt natürlich dann aber auch, es wird zu wenig gebaut. Also auch zum Thema Mieten und Häuserpreise, da kann man auch in diesem Podcast einiges mehr noch erfahren, wenn man da Lust hat, tiefer einzusteigen. Also es ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Das haben die, glaube ich, auch alle gemeinsam. Also es ist ja sowohl bei Signa als auch bei der Gröner Gruppe als auch bei Euroboden sind das irgendwie charismatische Männer, die da an der Spitze stehen und diese Unternehmen leiten. Das ist vielleicht auch ganz interessant, falls jemand ein Unternehmen kennt, das von einer Frau geleitet wird, das würde mich interessieren. Gar nicht, um zu sagen, dass Frauen per se besser wären oder nicht, ne, solche Unternehmen leiten würden, aber einfach aus Interesse, falls ihr jemanden kennt, der nicht in dieses Klischee passt, fände ich ganz spannend, da mal das zu wissen. Also schickt es mal durch.
Willst du noch kurz sagen, wer bei Euroboden die Hosen anhat?
Ja, das ist der Stefan Högelmeier. Stefan Högelmeier leitet Euroboden und da ist es auch eine ähnliche Geschichte, nur mit einer anderen Ausrichtung, würde ich sagen. Also Euroboden hat einen sehr starken Architekturfokus und baut eigentlich nur mit den großen oder zumindest bekannten Namen aus Deutschland. Ist gerade an ganz unterschiedlichsten Entwicklungsprojekten dran, hat in München irgendwie gestartet, soweit ich weiß. Und ist gerade das größte aktuelle Projekt, ist gerade in Bayern am Land, dieser Hof, wo dann ja auch gleich mal Blogger eingeladen wurden, um darüber zu berichten, was da überhaupt so geht. Also da gehen wir schon in diese Richtung, wie setzen die eigentlich auch Kommunikation ein und was machen die und wo sind die präsent? Also Euroboden macht auch eine hervorragende Pressearbeit, auch die Bilder, die Bildproduktion, die da rauskommt, die entspricht sehr einem progressiven Architekturverständnis auch. Ne? Das sind halt Bilder von den großen Visualisierern, die auch bei den guten Büros irgendwie gebucht werden.
Die fokussieren ja ganz stark den Begriff Baukultur. Ist ja auch so ein Sehnsuchtsbegriff. Ich glaube, von vielen Leuten, die in der Architektenbranche arbeiten. Und interessant ist, dass ja seit einiger Zeit auch der Alexander Gutzmer, der früher der Chefredakteur vom Baumeister war, da jetzt für Chief of Marketing, Public Relations verantwortlich ist. Also die ziehen sozusagen auch die Kompetenzen rein. Und auch da, das können wir ja vielleicht nachher nochmal diskutieren. Ist das denn überhaupt ein Problem? Brauchen wir nicht so Akteure wie Euroboden oder eben auch nicht? Also das würde ich mal zurückstellen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese drei Unternehmen, die wir vorgestellt haben, oder wahrscheinlich noch einige mehr, die haben wir jetzt ausgesucht, dass man merkt, dass sie seit einiger Zeit auch aktiv in die Architektinnenschaft rein kommunizieren und auch teilweise ihre Marketingoperation gezielt auf unsere Bubble ausrichten. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch formuliert, aber wir wissen ja, dass gerade wir Architekturmenschen uns auch immer besonders um Mini-Burger und ein Getränk umsonst freuen oder um eine schöne Architektenreise. Das sind ja alles Sachen, von denen man sich gerne so ein bisschen einschmeicheln lässt. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmals ein kurzer Rückgriff auf die CG-Gruppe oder die Gröner Group, ich weiß gerade gar nicht. Im April habe ich glaube bei der LVZ, also der Leipziger Volkszeitung, hatte ich gelesen, dass Ronald Pofalla, den wir ja noch von der Deutschen Bahn kennen, mit in die Geschäftsführung der Gröner Group geholt wurde. Und diese Personalwechsel oder diese sozusagen Einkäufe von Ex-Politikern und Ex-Politikerinnen, also Ronald Pfaller war in der CDU, sind ja schon interessant. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass die Gröner Group das macht. Der Ex-Bahnchef Rüdiger Grube, der gehört auch schon seit 2021 dem Beirat der CG, das steht immer für Christoph Gröner, Elementum an. Also diese Verbindung von der Bahn und der Gröner Group muss man auch noch mal bookmarken, muss man mal weiter beobachten. Dann gab es noch mehr Aufregung, und zwar wegen dem Popkudamm. Willst du das kurz einmal beschreiben?
Ja, genau, lass uns mal zum Popkudamm übergehen. Das ist vielleicht auch gerade der aktuellste Fall der Aufregung um Signa, die ja tatsächlich in Berlin gefühlt in der Architekturbubble so alle zumindest 6 Wochen so einen kleinen Shitstorm abbekommen. Was ja vielleicht sogar auch schon ein bisschen Ziel der Sache ist. So schlechte Nachrichten oder schlechtes Marketing ist auch Marketing, so in dem Rahmen. Aber erstmal zur Sache. Was ist dieses Popkudamm? Am Kudamm wurde so ein abgefahrenes Containerdorf aufgebaut von Graft. Und darin, also es ist ein temporärer Kulturort, wird es genannt, an dem Stadtentwicklung künstlerisch interpretiert und kreativ erfahrbar wird, sagt das Marketing-Sprech zu diesem Projekt. Und ja, jetzt finden da quasi Veranstaltungen statt und ich bin zumindest auf dieses Projekt auch erst dann aufmerksam gewesen, als oder aufmerksam geworden, als wir diesen Brief bekommen haben von CEONOW, die eingeladen wurden auf eine Veranstaltung, die auch von Signa gehostet wird oder gehostet wurde. Da kam auch nochmal dieses Titel oder dieser Frame Kunsthalle auf, der schon in einem anderen Rahmen am Tempelhofer Feld in Berlin, das ist jetzt alles total Berliner Tagespolitik in Anführungszeichen, aber dieses Kunsthalle und Vermischung von Kunst und politischen Interessen geschieht gerade auf mehreren Ebenen in Berlin und eben auch hier an diesem Popkudamm-Ort. Und ja, man denkt erstmal so, wow, es ist ja irgendwie cool und nice Visus und irgendwie alles ist nett und dann gibt es irgendwelche fahrbaren Wägelchen, die da rumstehen, wo man heißes Essen geht, Essen bekommt, das hatten wir schon. Also es gibt so einen gentrifiziert angehauchten gewissen Vibe, der da kreiert wird, mit dem man dann quasi eine gewisse Zielgruppe anlockt. Und dahinter steht die deutsche oder Signa Rem Germany Rent GmbH, also eine Unter GmbH der Signa. Und interessant ist eben hier diese Rolle, diese ganz zurückgezogene eigentlich von Signa. Also wenn man jetzt nicht weiß, was dieses Ding ist, also wenn man da hingeht, dann hat man quasi keine Ahnung, dass das von Signa irgendwie finanziert ist. Ne? Das ist quasi ein Ort, wo eben Veranstaltungen stattfinden, wo man was essen kann. Also dieses klassische Pop-up-Kultur, man baut da halt irgendwas auf und dann finden da kulturelle Veranstaltungen statt, was an sich eine Art, ja, eine unterschwellige Marketingaktion irgendwie ist. Beziehungsweise unterschwellig kann man gar nicht sagen, weil ja vielleicht auch gar nichts, was die Signa jetzt direkt beträfe, in Anführungszeichen, verhandelt wird. Auf jeden Fall ist interessant, dass die quasi nur ganz leicht so irgendwo halt ihr Logo platzieren und ansonsten, wenn man jetzt nicht genauer schaut, kriegt man das vielleicht auch gar nicht mit, dass die überhaupt ein Kooperationspartner sind.
Da würde ich mal ganz kurz einhaken, weil ich finde, dass das spielt auch wieder ein bisschen zurück zu dem, was wir letzte Woche gesagt haben. Also ganz klassisch ist es ja so, jemand macht eine Veranstaltung und bittet dann Unternehmen, die zu sponsern. Das heißt, derjenige, der die Veranstaltung macht, verantwortet die Veranstaltung oder das Projekt und sagt, so soll es laufen und so wird es sein. Der pitcht das dann und bitte sponsert das. Das würde ich jetzt aber genau gleich sehen zu den Herstellern, die plötzlich nicht mehr die Anzeigen buchen, sondern ihre eigenen Magazine machen. Weil dann kann ja ich nicht einfach nur der blöde Idiot sein, der das sponsert, sondern ich bin derjenige, der die der sozusagen alle Weichen stellt, der das ganze Programm macht, der die inhaltliche Ausrichtung macht. Und das ist, ich finde, das ist viel intensiver. Die Leute stellen sich dann Leute an, die zusammen unter dem kompletten Interessensfeld von Signa diese Projekte ausrichten. Also obwohl es vielleicht unsichtbarer ist, ist es viel durchtränkter von den Interessen. Und was mich tatsächlich echt so ein bisschen überrascht hat, ist, wenn man dann auf die Webseite guckt und man guckt in Zusammenarbeit mit und dann siehst du da halt die Technische Universität Berlin, du siehst die UdK Berlin, also die Universität der Künste, du siehst die Stadtmanufaktur Berlin und es klingt alles so nett und so fern von Wirtschaftsinteressen und dann denkst du, was machen die? Was machen die da so? Und dann, das hatte ich dir ja auch noch gesagt, ich war irgendwie bei Google und hatte das eingegeben und dann gucke ich so in die Rezension und da sehe ich so, gestern David Basulto, der ja der Gründer von Archdaily ist, hat kommentiert, cool temporary event space und du denkst so, oh mein Gott, wie ist das bitte alles so durchwachsen und so von allen Seiten verbunden und alle hängen halt mit
der
drin.
Der Absinth, du hast zwar gesagt, obwohl das unsichtbar ist, hat es eine totale Wirkmächtigkeit. Ich würde eher sagen, genau deswegen, ne? Wegen der Unsichtbarkeit gibt es so eine krasse Wirkmächtigkeit. Wenn man sich diese Website anschaut, ist einfach, ne, es ist total das nice Branding in Anführungszeichen, es ist alles bunt, es ist flashy, es spricht exakt die Zielgruppe an, eine gut verdienende junge Zielgruppe, die Bock hat, irgendwie sich einzumischen und teilzunehmen, irgendwelche Veranstaltungen zu gehen, sich einen Vortrag jetzt wieder anzuhören. Also ich wollte vorher nicht diese Unsichtbarkeit, wollte ich nicht sagen, es ist harmlos, sondern eher das Gegenteil. Ne? Gerade weil das so unterschwellig passiert, kriegt man überhaupt nicht mit, wenn man nicht genauer schaut, von wem das eigentlich kommt. Weil das steht auch nirgends. Ne? Also beim Newsletter oder beim Widerruf ist dann irgendwann mal so ganz unten, sieht man da irgendwo Signa stehen. Aber wenn man das nicht weiß, dann sieht man diesen Namen nicht mal irgendwo stehen.
Deswegen würde ich nochmal ganz kurz, Entschuldigung, schon wieder unterbrochen, aber wir leben in Deutschland und in Deutschland haben wir Impressumspflicht. Das heißt, egal auf welcher Webseite ihr seid, welchem Projekt, guckt einfach ganz nach unten. Auf jeder Seite muss unten das Impressum sichtbar sein und guckt einfach mal rein, wer steht da im Impressum, weil das sagt eigentlich schon mal viel. Es gibt es in vielen anderen Ländern nicht, aber so ist es in Deutschland und das kann man auch immer mal so als schnelle Informationsquelle nutzen.
Ja, das ist das eine. Ich glaube, das Zweite, was man dazu sagen muss, das passiert einfach auch viel zu wenig. Ich glaube, dass schon auch irgendwie, dass es eine journalistische Arbeit braucht. Und jetzt, na, ich will nicht uns beide Journalistinnen nennen, weil dafür haben wir zu wenig Zeit, so intensive Recherche zu machen. Aber ich glaube, das offen zu legen, und wir haben ja vorher auch genügend Podcasts genannt, wie den vom Standard zum Beispiel, die so aufdecken, was diese Unternehmen eigentlich machen und darauf hinweisen. Und oder, jetzt nenne ich nochmal die Initiative Hermannplatz, weil die am Hermannplatz sehr aktiv beobachten, was Signa da treibt, weil am Hermannplatz gibt es auch eine ähnliche Social-Media-Kampagne, die auch extrem gut geframed ist. Die heißt, diese Kampagne nicht ohne euch, und irgendwie erklärt einem, dass man ja partizipativ teilnehmen könnte am Gestaltungsprozess, was natürlich auch ein absoluter Marketing-Gag ist von Signa. Und das ist genauso, ne? Die Visualisierungen sind total toll, alles ist grün, da sind hübsche Männchen und grüne Bäume und total tolle Mobilitätskonzepte. Und das verschleiert halt einfach, was da dahinter steckt, ne? Was Signa da eigentlich tut. Also ich glaube, da braucht es schon auch aktive Beobachtung von aus einer journalistischen Perspektive, aber auch, ne, aktive Bürgerinnen und Bürger, die sich einsetzen und das halt immer wieder erklären, was liegen da eigentlich für Interessen dahinter und was passiert da, gerade wenn es dann um so viel Geld geht, dass da auch reinfließt oder, ne, dass dann auch eine SPD da verspricht dafür, dass diese Unternehmen diese Gebäude übernehmen und umwandeln und dann aber Profite damit machen im Endeffekt. Also, ne, diese auch dann in größeren Maßstab zu übersetzen, was steckt da denn eigentlich dahinter und was für politische Ebenen hängen da eigentlich auch mit drin. Und vielleicht kriegen wir so jetzt auch nochmal den Bogen zum Roundtable.
Ich wollte nur noch ganz kurz mal einhaken, dass ich glaube, dass das auch wieder zurückspielt von dem, was wir eigentlich beim letzten Podcast angesprochen haben, dass es da wieder so einen blinden Fleck im journalistischen Gegenlesen gibt, dass es für die Tagespresse in allen Einzelheiten und in einem intensiven Media Coverage vielleicht nicht interessant genug ist. Und dass natürlich jetzt so eine Arch Daily, die dann Medienpartner von so einem Projekt sind, weiß nicht, müsste man nachverfolgen, ob die jetzt da eine kritische Reflexion zu veröffentlichen. Und wir sind wieder dabei. Wir haben nicht die Ressourcen. Wir können hier Podcast drüber sprechen, aber wir können jetzt nicht ein Jahr lang intensiv nachrecherchieren, mit allen sprechen, mehrere Hintergrundgespräche führen, weil so sieht journalistische Recherche aus. Und da möchte ich auch nochmal sagen, auf keinen Fall machen wir das, auf keinen Fall sind wir das.
Ja, und dann bei anderen, um da noch einen Satz hinzuzufügen, und bei anderen ist es dann so, dass es dann eher als Fachartikel irgendwo untergeht. Na, weil, also, na, zum Hermannplatz hat Niloufer Tahiri hat da sehr die auch aktivistisch, ne, und ganz klar auch positioniert, aus einer politischen Richtung heraus auch über dieses Thema schreibt. Aber die hat ja schon sehr intensiv auch versucht, das aufzurollen, aufzuschlüsseln. Und geht halt dann unter, in Anführungszeichen, in Architekturmedien, die dann zu wenig Anschluss haben an eine breitere Öffentlichkeit. Also, das, ja, ist auf jeden Fall schwierig. Wie geht man da ran? Und wer ist dann auch die Zielgruppe, den man da anspricht? Und wie kriegt man das an eine größere Zielgruppe, dass die diese Prozesse auch in ihrer Komplexität verstehen? Das ist schon ein interessanteres Thema. Aber jetzt versuche ich trotzdem nochmal so den Bogen zu machen, weil wir nähern uns nämlich auch schon der Stunde. Und wir versuchen das immer so in einer Stunde zu halten, den Podcast. Und zwar Abschluss mit dem Roundtable, wo oder so kamen wir eigentlich auch auf dieses Thema, oder so ist dieses politische Real Estate, wer mischt sich eigentlich ein und wer setzt quasi diese Dinge auch so auf, zum Thema geworden. Und zwar hat CO Now zu diesem Pop-Up-Store, weil da eine Veranstaltung hätte stattfinden sollen, und zwar gemeinsam mit der Petra Karlfeld, der Senatsbord-Direktorin, die auch gerade erst gewählt wurde, und auch, ne, auch diese Wahl war schon ein Politikum für sich. Das kann man bei der 8 Plus zum Beispiel nochmal nachlesen, die da so einen offenen Brief veröffentlicht hat. Auf jeden Fall war Petra Karlfeld und eine Gruppe von jungen Architektinnen und Architekten eingeladen, einen Panel-Talk zu machen in diesem Roundtable, in diesem Pop-Up-Roundtable-Format, wie auch immer. Und CO Now hat sich dann dem sehr bewusst entgegengestellt und hat das halt sehr stark kritisiert, dass man, na, man könnte dem nicht zustimmen, wenn so stadtpolitische Themen in so einem Hintergrund oder in so einer Einbettung geschehen. Weil es kann nicht sein, dass jemand wie Petra Kalfeld, die eigentlich eine politische Akteurin ist, quasi mit auf so einer Bühne sitzt und zu diesem Thema spricht.
Genau, die Veranstaltung soll ja kuratiert werden von Nadine Heinig. Da würde ich vielleicht auch ganz kurz einen Disclaimer setzen, weil ich kenne Nadine, ich kenne sie auch schon länger, ich glaube 3 Jahre. Und ich bin zum Beispiel dieses Jahr auch auf der von ihr organisierten Konferenz Architecture Matters und nehme da am Female Focus teil, wo es um Frauen aus der Immobilien- und Architektinnenbranche, und Architektinnen geht, die in Gespräche kommen. Und tatsächlich wurde Kontextur auch lose für den Roundtable angefragt. Ich habe aber abgesagt, oder wir haben abgesagt, was jetzt nicht heißt, dass wir jetzt irgendwie so gut sind. Ich finde, das kann man auch kritisch diskutieren. Also in dem, was CEONOW gemacht hat, sah man ja auch, dass die Bauwelt und die Baunetz teilnehmen. Und was ist die Rolle von MedienvertreterInnen, nenne ich es jetzt mal grob? Also ist das überhaupt gut, wenn man da absagt, so wie CEONOW es ja auch gefordert hat? Oder sollte man eigentlich hingehen, sich angucken, was da verhandelt wird und es dann wieder auch um es besprechen zu können und einordnen zu können. Also bin ich gar nicht so sicher, ob das Absagen so einer Veranstaltung als Teilnehmer oder Teilnehmerin ist natürlich was anderes, die auf dem Panel spricht, als ein Beobachter. Aber wir haben halt gesagt, ich mach's nicht, es passt terminlich nicht und wollte jetzt auch erstmal gucken, wie sich das alles so entfaltet.
Also ja, ich glaube, da muss man tatsächlich sehr genau trennen. Ne? Also wenn man sagt, man ist journalistisch tätig und unterwegs und beobachtet die Situation, dann glaube ich, ist es total essentiell, da hinzugehen und genau deswegen sich das genau anzuschauen und versuchen zu verstehen, was findet da statt, was wird da diskutiert, wie ist das eingebettet, wie wird das geframed, diese Unterhaltung. Ne? Weil man sagt ja dann, wenn man Politikerinnen und Politiker einlädt und so eine Gruppe an Personen, das ist ja auch eine gewisse Setzung. Ne? Man geht in Kontakt, man stellt intensiven Austausch her, man hat dann auf einmal einen persönlichen Zugang zu diesen Personen. Das ist ja schon etwas, was man sich genau anschauen muss. Und auf der anderen Seite, wenn man am Panel sitzt und dann quasi auf einmal Teil dieser Veranstaltung wird, stellt sich ja schon eine andere Frage, wie man damit umgeht. Also inwiefern wird man dann auf einmal Werkzeug dieser Außenwirkung, weil man vielleicht auch jung und angesagt ist und Leute anzieht oder wie auch immer. Ich meine, diese Frage müssen wir uns ja auch immer stellen, weil mit einer Reichweite geht auch eine Verantwortung einher, das zumindest kritisch zu reflektieren oder in Kontext zu setzen, warum man was tut. Und das ist auch nicht immer einfach. Und manchmal gibt es auch eben nicht die richtige Antwort, weil man quasi, egal was man tut, man kann es gar nicht richtig machen. Aber ich glaube, es ist total essentiell.
Ich finde, ganz oft checkt man es halt auch gar nicht. Also jetzt zum Beispiel mit Yeah, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Wusste das gar nicht, dass ICO, IKO oder wieso, das alles sponsort. Das ist mir erst aufgegangen, als wir da in Esch in die ICO Lounge gelaufen sind, wo man sogar, oh, irgendwie scheinen die hier wichtig zu sein. Aber da hilft uns natürlich auch die Distanz. Ich weiß nicht viel über das Unternehmen und deswegen hat man das jetzt einfach mal so hingenommen. Ne? Also oft passiert es auch, weil man, wie gesagt, nicht genau nachgeguckt hat oder nicht genug Bescheid wusste, weil man sich nicht im Vorfeld dazu entschieden hat, wer denn jetzt überhaupt diese große Architektinnenkonferenz in Europa möglich macht, wo ja auch alle hinreisen müssen, Reisekosten übernommen werden. Also das ist einfach viel Geld. Wer schon mal selber eine Veranstaltung gemacht hat, weiß, dass das richtig, richtig viel Geld kostet. Auch für 1-2 Tage. Es ist einfach viel, viel Geld. Und deswegen gibt es sowas eigentlich immer. Manchmal ist man auch so ein bisschen überrascht davon, dass das jetzt eigentlich dass das jetzt eigentlich die Situation ist.
Ich bin gespannt, wie das weitergeht und wie Signa sich weiter da so positioniert. Also diese starke Branding- und Marketingausrichtung, von denen kommt auch nicht von ungefähr. Also ich glaube, die werden auch deswegen besser da drin, weil sie halt auch auf dieser Ebene angegriffen werden. Oder wenn man da halt auch immer wieder, ne, die haben so diesen, den schwarzen Peter zugeschoben bekommen und jetzt versuchen sie es quasi ein bisschen wegzubranden, und machen das halt extrem cool. Oder im Sinne von, ne, also ne, ironisch in Anführungszeichen cool. Also halt sehr geschickt einfach, sehr durchdacht und es scheint ja auch auf einer gewissen Weise zu verfangen, wenn man sich dann Bewertungen oder Kommentare dazu anschaut und liest, die hast du ja vorher auch genannt.
Es ist aber auch so, dass jetzt Signa und die Gröner Group und so, das triggert auch eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Also ich kenne auch viele Leute, denen ist das so ein bisschen egal. Oder die sind halt froh, wenn die auch diese großen Aufträge im Büro haben und so. Das ist schon eine, ja, eine spezielle, ja, oft aus dem akademischen Milieu. Das war doch auch letztens von Adam Nathaniel Furman, das hatte ich auch so geteilt. It's so nice to have an academic job when you can brand everyone else as a sellout.
Nee, ich glaube, man muss sich schon auch bewusst sein. Jasmin Mbarek hatte das auch in mehreren politischen Einordnungen zur Bundestagswahl sehr klar hervorgehoben, dass die Generation Z hat auch zum Großteil FDP und liberal gewählt, weil die, ne, weil das deren politische Position ist. Also man muss das, glaube ich, schon auch ein bisschen im Kopf haben, dass diese linken Diskurse, die da so extrem geführt werden, es gibt schon einen kapitalistischen Grunddruck, der auch dazu führt, dass Menschen Geld verdienen wollen, was man jetzt auch per se niemanden übel nehmen kann, in Anführungszeichen, dass man seinen Lebensunterhalt ordentlich verdient. Und dann gibt's halt einfach auch Leute, die das halt richtig hart abfeiern. Also man muss das, glaube ich, sehr aktiv reflektieren, welche politischen Überzeugungen da dahinter stecken, wem man da nach dem Mund redet. Ich glaube, es geht darum, das sehr aktiv zu reflektieren und besser zu verstehen, weil man sich dann dazu verhalten und positionieren kann. Ohne jetzt zu sagen, gewisse Positionen sind per se falsch dazu. Ne? Also, aber es ist problematisch, was da stadtpolitisch passiert, ohne dass es aktiv besprochen wird. Ich glaube, das ist so eine Grunderkenntnis, die super wichtig ist, die man irgendwie im Kopf haben sollte, dass da einfach Dinge verhandelt werden, die eigentlich eine Allgemeinheit betreffen, die aber dann einfach von großen Unternehmen entschieden werden, weil sie einfach so mächtig sind und Einfluss auf Politik haben. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich schon wieder zu wütend.
Dazu kommt ja noch, dass man ja das Gefühl hat, dass eine Klasse absolut überhaupt kein Problem hat, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen oder in Verbindung zu stehen. Und das ist unsere politische Klasse, weil durch die Bank, also zumindestens die größten, also die Volksparteien, CDU und SPD, die tun sich da ja eigentlich nichts. Also ich weiß nicht, ich beobachte das nur so aus dem Augenwinkel, was Frau Giffey macht, aber das sieht nicht so aus, als gäbe es mit irgendjemandem Berührungsängste.
Ja, auch Michael Müller, das vielleicht nochmal, das hatte ich vorher bei der Fusion von Deutsche Wohnen und Vonovia nicht gesagt, aber auch Michael Müller war sehr aktiv dabei und hat diesen Prozess begleitet und da Hände geschüttelt. Also da braucht man, glaube ich, das ist nicht nur Franziska Giffey, das ist die SPD ist sehr, das hattest vorher schon gesagt, Genosse der Bosse, dass ja, die sind sehr nahe, stehen die diesen Developern. Also das hat auch mit einer Berliner Stadtpolitik nach dem Mauerfall zu tun, die sich einfach auch sehr stark da zum Werkzeug von Investoren und Investoren hat machen lassen. Und das halt einfach so ein Trope ist, dass das, ne, dass Dinge gebaut werden können müssen in Berlin. So, na, das gibt's quasi diese Grundforderung, das Grundverständnis, dass das quasi gehen müsste. Weil es ist ja bisher auch immer gegangen und dann sind wir vielleicht auch schon bei unserem Abschlussthema der Immobilienblase, dass es quasi immer weitergehen muss mit dem großen Profit. Und das ist, ja, man darf gespannt sein. Das habe ich vor kurzem auch bei mir in den Stories nochmal so gepostet, weil ich das gerade sehr beobachte. Man kann das zunehmend sehen, extrem, dass immer mehr von einer Immobilienblase gesprochen wird. Die NZZ, du hattest mir den Artikel geschickt und drei andere Leute haben mir diesen Artikel auch geschickt. Den packen wir auch in die Shownotes. Mit dem Titel "Auf dem deutschen Immobilienmarkt wird Eigenkapital aus dem Nichts geschaffen. Wie lange geht das noch gut?" Titelt die NZZ zum Thema Immobilienblase in Deutschland. Und das sagen inzwischen immer mehr. Also wer sich erinnert, dieser Podcast mit Christoph Gröner war auch schon zur Blase. Da war es noch nicht so häufig, aber gerade in den Wirtschaftsmagazinen, im Handelsblatt, das Gefühl, jeden zweiten Tag wird vom Platzen der Blase gesprochen. Nur zur Einbettung oder zum Verständnis. Wir erleben ja gerade Inflation und gleichzeitig oder damit verbunden gibt es ein Bestreben hin zu einer Zinswende, also weg von der Nullzinspolitik hin zu höheren Zinsen. Und das könnte dazu führen, also das ist zumindest die Prognose soweit, dass der überhitzte Immobilienmarkt, also man spricht von Überbewertung in vielen Städten, könnte es eben sein, dass, weil die Entwickler mit diesen Nullzinsen einfach gerechnet haben und einfach hohe Risiken eingegangen sind, eben quasi der Berechnungslogik, könnte sein, dass das quasi dazu führt, dass diese Risiken, die man mal auf dem Papier gesehen hat, zu echten Risiken in der Realität werden und dazu führen, dass die Entwickler nicht mehr nachfinanzieren können. Und so könnte eine Krise entstehen. Ja, und dann ist die Frage, wen betrifft eigentlich diese Krise? Was passiert, wenn so ein Crash passiert? Man sieht auch Medien Vergleiche ziehen zur US-Subprime-Krise, die dann zur Finanzkrise geführt hat. Also so ganz ohne ist es nicht, wenn irgendwas so Großes auf dem Immobilienmarkt passiert, allein deswegen, weil so viel von Finanzkapital gebunden ist und weil sobald die Aktienkurse anfangen zu rutschen oder sich verschieben, weil diese ganzen Unternehmen wie Vonovia, Deutsche Wohnen, Enteignen und so weiter, sind alles Immobilienunternehmen, die auf dem Aktienmarkt gehandelt werden, kann das quasi zu größeren Erdrutschen führen. Also man sieht das gerade auch in anderen Bereichen, wenn irgendwie Netflix abstürzt am Aktienmarkt, dann reißt das andere Technologiewerte mit. So. Und das ist ja auch in der Finanzkrise passiert, dass dann auf einmal der Markt extrem nervös geworden ist und dadurch dann halt einfach ganz viel in Bewegung kommt. Also da darf man gespannt sein. Vielleicht kannst du noch einen Tipp abgeben, Katharina. Was meinst du?
Ich tippe dafür, weil ja auch alles, wovon man so im Folge der Finanzkrise 2008 gesprochen hat, was man vielleicht irgendwie beenden müsste, Leerverkäufe verhindern, dass das alles nicht passiert ist. Also es ist nicht einfach, es ist nicht an den Stellen reguliert worden. Das sieht man ja, die Spiele der Märkte gehen so weiter. Und deswegen gibt es sozusagen immer wieder so Systembuffer. Ich finde das interessant, weil wir auch schon mehrmals herausgearbeitet haben, also nicht nur wir, es gibt auch das Eich-Plus-Heft zu der französischen Architektengeneration, wie stark die von der letzten Finanzkrise beeinflusst worden sind. Ich glaube, dass wenn sowas passiert, dass das sozusagen dann auch immer wieder eine neue Generation ausruft, genauso wie so Zeitenwenden, wie die Covid-Pandemie oder auch die Ukraine-Krise, also dass sich sozusagen eine neue Architekturepoche vielleicht auch herausbildet. Epoche klingt komisch, aber eine neue Art des Architekturmachens vielleicht. Und ich glaube, was man immer wieder sieht, gestern im letzten Podcast oder hier, dass die Architekten und Architektinnenschaft nicht souverän dasteht, dass sie strukturell nicht dafür ausgebildet sind, diese ganzen Probleme oder diese ganzen Akteure, die sozusagen in ihren Bereich auch rein Aktion treiben, sozusagen gegenüberzustehen und dass man dann oft das Gefühl hat, es wird so ein Spielball, ne? Und sie müssen sich überall müssen sich helfen lassen, müssen sich von überall finanzieren lassen, haben in den letzten 20 Jahren, also ich meine, man sieht's, wir haben es angesprochen, die Immobilienwirtschaft hat es geschafft, irgendwie statt 38.000 Euro über 1 Million Richtung Politik zu schaffen. Die Architekten haben nichts davon gemacht und das ist halt immer die Frage. Ich finde, das ist so wirklich der große Widerspruch, wenn die Welt so ist, wie sie ist und so funktioniert, wie sie funktioniert und in Deutschland sozusagen Interessen nur durch starke Lobbyarbeit und Geldflüsse geregelt werden können und man das nicht ändern kann, muss man dann mitmachen? Oder muss man sagen, nein, wir lehnen das ab, wir können das nicht machen, aber wie macht man dann weiter? Also weißt du, was ich meine? Das ist auch so wieder eigentlich bei der Finanzierung durch die Stiftung oder so. Entweder man macht mit und man kann das machen, oder wenn man sagt, nein, ich will es nicht, aber es gibt keine Alternativen und man findet keine und auch der eigene Berufsstand bietet einem keine Unterstützung. So, was macht man dann?
Ja, du hörst mich sprachlos, weil ich weiß auch nicht. Nee, es ist super dramatisch. Ja, man kann dann, also Lösungsvorschläge funktionieren ja dann oft einfach auf einer individuellen Ebene erstmal im Sinne von, man kann dann schon was für die eigene Universität organisieren. Gleichzeitig müsste man aber auch anfangen damit, was in so einem Netzwerk zu organisieren, dass es halt für mehrere Menschen funktioniert oder nicht nur mehrere Menschen, sondern auch größere Gruppen oder ganze Berufsgruppen in Anführungszeichen. Also das ist ja diese Diskussion, glaube ich, was kann man jetzt machen? Also egal, ob das jetzt auf dem Finanzierungsbereich ist oder auch beim Thema Bürostrukturen, wie kann das aussehen? Diese Fragen stellen sich ja auf so vielen Ebenen. Ich glaube, das macht es auch so schwierig. Und dass es halt keinen richtigen Ansatz gibt, der so eine schnelle, grundlegende Änderung versprechen würde, ist problematisch.
Vielleicht können wir ja auch nochmal so die Fragen, die wir uns auch noch aufgeschrieben haben, zurück in die Hörerinnenschaft spielen. Also wie macht ihr das eigentlich? Wie geht ihr mit den Angeboten und Avancen der Immobilienunternehmen um? Gibt es welche? Gibt es keine? Und wie seht ihr das? Sollte man mit ihnen sprechen, diskutieren, Sachen projektieren und sogar bauen und Geschäfte machen? Geht es? Würdet ihr lieber bei einem Büro arbeiten, was gute Arbeitsbedingungen gibt und sein Geld durch Investorenprojekte verdient? Oder wollt ihr lieber beim kleinen Büro arbeiten, keine Sicherheit haben und aber ein ganz sozusagen angenehmes Portfolio, was für wen die bauen. Also ich meine, wenn die dann für Privatleute bauen, ist man ja auch, das fragt man, ist das eigentlich gut? Also wir wissen es gar nicht, wir sind hängen, glaube ich, zwischen den Stühlen, in den Seilen. Also wenn ihr wollt, schickt und auch gerne Sprachnachrichten über Kontextur. Das können wir dann vielleicht nochmal in die nächsten Folgen einbauen.
Ja, das wäre total toll. Ich muss noch Ankündigungen machen. Also die erste Ankündigung ist Support und Subscribe. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, weil ihr cool findet, worüber wir sprechen. Dann gibt's ab jetzt den Steady-Account. Das hatte ich ja schon in der Einleitung angesprochen. Und das Gute an dem großen Abstand zwischen den zwei Podcasts ist, dass Katharina inzwischen den Account eingerichtet hat und ihr ab sofort in unterschiedlichen Paketen unsere Arbeit unterstützen könnt. Ist auch auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Schaut rein, mehr Infos in den Shownotes und auf der Website unter Support. Ich hänge noch so in diesem Gedanken, was kann man denn eigentlich tun von den individuellen Lösungen hin zu den größeren systemischen Lösungen, auch weil das sich in so vielen anderen Bereichen der Welt gerade stellt. Vielleicht versuchen wir auch in diese unterschiedlichen Themen, weil wir hatten heute so viele Einzelbaustellen, die wir so durchgegangen sind. Vielleicht machen wir auch nochmal themenspezifische Fokusberichte oder Fokusstunden. Ne, also wenn ihr auch irgendwie einen Bereich habt, für den ihr euch total interessiert, das wir heute so angerissen haben, dann lasst uns das gerne wissen. Auch falls ihr jemanden habt, wo ihr so denkt, wow, das ist eine Person, die hat eine Lösung für euch oder die hat einen coolen Arbeitsansatz oder eine coole Herangehensweise, schickt uns die gerne durch. Wir für die nächsten Episoden suchen wir noch nach Personen, mit denen wir vielleicht auch sprechen können. Also wir hatten, Katharina, du hattest das angekündigt beim letzten Mal, dass wir das Format auch so ein bisschen öffnen wollen und auch mal jemanden dazu holen wollen. Also falls euch jemand einfällt, immer gerne durchschicken. Und ja, und dann würde ich sagen, schließen wir damit auf, weil wir haben schon total lange gesprochen. Ich werde ein paar Stellen rausschnibbeln. Und wir hören uns ganz bald wieder, Katharina, würde ich sagen, oder?
Ja, super gerne. Ich freue mich immer. Ich finde es cool. Genau, wir sind noch wie immer ein bisschen in der Trial-and-Error-Phase. Schauen, was so geht, was das Format auch hergibt, was es für uns hergibt. Und genau, schreibt gerne, wie es sich so anfühlt für euch. Das ist natürlich auch wichtig. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, war krass.